Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 12. Juni 2025. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Wir haben im übertragenen, aber auch im konkreten Sinn ein regelrechtes Praline ausgegraben, denn wir beschäftigen uns mit dem bisher süßesten Kapitel in der so mannigfaltigen Historie unseres Landes. Ich habe aufgezeichnet gestern mit Professor Christoph Mörgeli. Wir standen bei sommerlichem, herrlichem, wunderbarem Wetter vor der altehrwürdigen Schweizer Schokoladenfabrik Lind und Sprüngli in Kilchberg, unweit von den Ufern des Zürichsees. Reger Durchgangsverkehr, das Schokoladenmuseum wird frequentiert. Unglaublich, also man hat das Gefühl gehabt, man sei da sozusagen auf dem Marktplatz des Planeten Erde aus unterschiedlichsten Völkerschaften. Aus allen Kontinenten sind da während unserer Aufzeichnung um uns herum die Gäste eingeströmt. Und der Zufall wollte es, dass auch die Fraktion der Freisinnig-Demokratischen Partei der Schweiz, der FDP, ihren Fraktionsausflug ins Schokoladenmuseum und in die Schokoladenfabrik von Lind und Sprüngli machte. Ein paar vertraute Gesichter waren da anzutreffen. Die lockerere Dimension der Schweizer Politik, der nationalen Politik. Aber eben dieses Schokoladenmuseum, die Schokoladenfabrik Lind und Sprüngli, das sind Magnete der Aufmerksamkeit. Und auch wir waren dort allerdings mit historischen Erkundungen. Und das ist eben hochinteressant, meine Damen und Herren, denn die Verbindung von Schokolade und Schweiz, die ist alles andere als naturgegeben. Die kommt nicht einfach aus den Ewigkeiten der schweizerischen Geschichte, sondern das sind industrielle, man könnte sagen, Anverwandlungen, die da stattgefunden haben. Die Schweizer, die Urfabrikanten, wenn man so will, der Schokoladenindustrie, die haben dieses Produkt im 18., 19. Jahrhundert sich angeeignet gewissermaßen und dann eben mit industriellen Methoden und größter Innovationskraft das nach vorne gebracht. Und die Firma Lind und Sprüngli, geführt vor allem seit den 90er Jahren von Ernst Danner, der gewissermaßen zum Schokoladenkönig der Schweiz avancierte, die hat hier eine Vorreiterrolle gespielt. Darüber reden wir, aber über viele andere auch, auch über die Kulturgeschichte der Schokolade in der Schweiz. Also da können Sie sich wirklich freuen. Heute, 12. Juni, ich habe es gesagt, Donnerstag ist Weltwochetag. Da erscheint die neue gedruckte Ausgabe mit unserer Lifestyle-Beilage WW Magazin. Eine Wundertüte der Lebensfreude gewissermaßen und im Hauptblatt diverse brisante Geschichten. Unsere Titelstory, die schönsten Asylheime der Schweiz, Anwesen mit Seesicht, Schlösser, Vier-Sterne-Hotels, Architektur, Juwelen, Philipp Gut hat hier sozusagen die gastronomische Dimension der Willkommenskultur, nein, die architektonische Dimension der Willkommenskultur ausgelotet. Willkommen in der Schweiz. Ja, da muss man sich nicht wundern, warum die Schweiz zum Sehnsuchtsort der Asylindustrie geworden ist. SRF, das Schweizer Fernsehen, suggestiv statt investigativ, die Rundschau einmal mehr in der Kritik. Unglaublich, was da an Propaganda verbreitet wird, vor allem gegen Russland, gegen russische Spione, Verbandelungen verschiedenster Art und auf sehr dürftiger Faktengrundlage, wie wir da festhalten. Thierry Burkhardts süße Rache, David Biener mit einer Erforschung jetzt im Nachgang zum Rücktritt des FDP-Präsidenten. Was bedeutet das für die Europapolitik der Partei? Was bedeutet das auch für die Besetzung der Bundesratsdelegation? Finden da bereits schachartige Verschiebungen, Positionierungen statt? Das Wichtigste und das für mich Interessanteste ist das Faktum, dass die FDP möglicherweise sich jetzt in der EU-Frage bezüglich Volksabstimmung wegbewegt von der Position des Außenministers, des FDP-Bundesrats Ignacio Cassis, der gesagt hat, eigentlich unnötig, sich verfrüht festgelegt hat, ja, wir machen kein obligatorisches Referendum, was ja eine Zumutung ist, was ja im Grunde ein Verrat auch ist an der kantonalen Souveränität. Man hat gesagt, nein, nein, das einfache Volksmehr reicht, obwohl es sich ja bei dieser Abstimmung um eine Schicksalsabstimmung handeln soll. Also das geht doch hinten und vorne nicht auf. Und Thierry Burkhardt hat das natürlich gemerkt und hat gesagt, just zu seinem Rücktritt, also er sei schon der Meinung, dass es da ein obligatorisches Referendum brauche. Und die FDP spürt ja auch, dass ihr da die Fälle davonschwimmen. Die Opposition zu diesem Rahmenabkommen nimmt zu, ein Vertrag, der über 1000 Seiten umfasst, mit allen Fußnoten und allem, was dazugehört. So ein Vertrag kann nur Ausdruck einer völlig verkrachten Beziehung sein. Also wenn Sie einen über 1000-seitigen Vertrag abschließen müssen, um das Zusammenleben von zwei Parteien zu regeln, da können Sie davon ausgehen, diese beiden Parteien können unter den Umständen, unter denen so ein Vertrag aufgegleist wurde, einfach nicht zusammenleben. Mit anderen Worten, man kann diesen Vertrag im Grunde gleich kübeln. Das merken Sie, aber wenn die FDP jetzt darauf herumreitet, dann wird das ihr natürlich weitere Gunst bei den Wählern kosten. Die schönsten Asylheime, also die Titelgeschichte, dann das Recht der Stärkeren. Es ist vielleicht das kleinere Übel. Thilo Sarrazin, seit vielen Jahren der deutsche Bestsellerautor, der meistverkaufte Autor der deutschen Nachkriegsgeschichte im Bestsellerbereich, im Sachbuchbereich. Er hat eine hochinteressante, jede seiner Kolumnen ist hochinteressant, aber die ist speziell interessant, das Recht des Stärkeren. Da sind jetzt Analysen auch zur Situation in der Ukraine zu lesen, die man bis jetzt in der deutschen Öffentlichkeit so noch eher weniger zu lesen bekam. Unbedingt müssen Sie sich das anschauen. Dann Plädoyer für die Angsthasenschweiz. Erfolgsinstinkt des Überlebens. Ja, ich wende mich gegen da die neuen Helden und Maulhelden in der Publizistik, die sagen, die Schweiz, wir sind Angsthasen, wir müssten mutiger sein, wir müssten mutiger in die NATO, mutiger in die EU, mutiger in den Ukraine-Krieg. Ja, lasst mich in Ruhe mit diesem falschen Mut. Das ist eben genau der falsche Mut. Der wahre Mut besteht eben darin, vorsichtig zu bleiben, Abstand zu halten, sich nicht reinreißen zu lassen in die Abgründe und Schlünde der anderen, in die Konflikte, die uns direkt nicht betreffen, allerdings indirekt. Und dieser realpolitische Sinn, der eben in der Schweiz wach war, die Ängstlichkeit, es gibt die Schweiz nur, weil wir als Kleinstaat immer Angst hatten, sonst gäbe es die Schweiz nicht mehr nach 700 Jahren. Also eine Ehrenrettung des Angsthasen, eine Ehrenrettung der Angst als politische Tugend im demokratischen Kleinstaat. Das ist mein Editorial in Reaktion auf einige Gedanken, die ich da bei der Konkurrenz gelesen habe. Goethe und Hitler, Thomas Mann deutet die Deutschen, und das schreibt kein Geringerer als Philipp Gut, mein Kollege, der sich ja intensiv an der Universität mit dem Thema Thomas Mann auseinandergesetzt hat. Dies also die Weltwoche in aller Kürze. Was sind die aktuellen Themen? Was sind die interessanten Aspekte? Vielleicht noch etwas aus der latenten Aktualität, das man hierzulande nicht so sehr mitbekommen hat. Ich habe Ihnen vor einigen Wochen erzählt, dass in der Financial Times über Christian Kählin ein größerer Artikel geschrieben stand. Christian Kählin ist ein Investor, rechtskundig, sehr erfolgreicher Mann, auch im Bereich der Kernenergie engagiert. Und dieser Christian Kählin ist in die Schlagzeilen geraten im Zusammenhang mit Malta. Malta hat aufgrund von eigenen Entscheidungen beschlossen, dass man die maltesische Staatsbürgerschaft, Malta ist Mitglied der Europäischen Union, dass man die erwerben kann, zum Beispiel als wohlhabender Ausländer, der sich auch finanziell engagiert. Das ist das Recht des Staates, darüber zu entscheiden, wer darf bei mir Staatsbürger werden und wer nicht. Und die Malteser haben, wer will es ihnen verargen, hier auch einen wirtschaftlichen Sinn zugrunde gelegt. Sie haben gesagt, wir bürgern also nicht einfach die ein, die von der Sozialhilfe leben, die nichts beitragen, sondern wir bürgern ein, auch durchaus beschleunigt, Leute, die hier Geld investieren, Unternehmer, die uns etwas bringen. Aber das gefällt nun der EU überhaupt nicht, denn die Maltesen haben unter anderem Chinesen und Russen eingebürgert. Also man sieht hier, das geht natürlich ganz klar in eine politische Richtung. Und jetzt ist die EU gekommen, hat gesagt, nein, das akzeptieren wir nicht, das verstoße gegen die Solidarregeln der Europäischen Union. Also den Maltesern, Malta, dem souveränen Staat Malta, wird jetzt verboten, einzubürgern, wen dieser Staat einbürgern will. So als ob die EU ein Erfolgsmodell wäre, punkto Einbürgerung. Ich meine, dort werden Leute eingebürgert, die man lieber nicht eingebürgert hätte und die eben aufgrund von anderen Kriterien, nach denen die Malteser nie verfahren würden, eingebürgert werden. Und das sage ich einfach, streiche ich heraus, um einmal mehr zu zeigen, was es bedeutet, wenn man in der EU drin ist. Dann ist man nämlich den Direktiven und auch der Willkür von Brüssel ausgeliefert und davon kann Malta ein Lied singen. Das ist nämlich eine wirklich ganz interessante Thematik. Das ist ein spannendes Thema, das wir da weiter verfolgen müssen und auch im Auge behalten müssen als Schweizer, denn man möchte uns ja gleichsam in diese Europäische Union hinein nötigen. Und sind sie nicht willig, so brauchen wir Gewalt im übertragenen Sinne. Ja, werden die Daumenschrauben angelegt. Zweites Thema. Sie haben es mitbekommen, die Europäische Union verschärft jetzt die Sanktionen gegen Russland, auch wirtschaftlich. Das bringt nur Ungutes, meine Damen und Herren. Diese Konfrontation, dieses Schraubenanziehen, das hat keine positiven Wirkungen, ist natürlich vor dem Hintergrund zu sehen, der Frustration, dass die Europäer, dass auch die Amerikaner gemerkt haben, ihre Anti-Russland-Strategie funktioniert nicht. Und wenn ich das sage, sie funktioniert nicht, dann ist das nicht ein Werbespot für die russische Strategie. Das muss man ja heute in dieser moralinverseuchten Zeit immer wieder sagen. Nein, ich will das nicht rechtfertigen. Als Schweizer passt mir das nicht, wenn andere Länder einfach in ein anderes einmarschieren. Allerdings frage ich mich auch, was hätte denn ich eigentlich gemacht an der Stelle Putins, wenn ich konfrontiert bin mit einer sich immer weiter an meine Landesgrenzen expandierende NATO, die versucht auch hier tatsächlich die Ukraine, mit der ja Russland eng verbunden ist, zu einem Anti-Russland aufzurüsten, unter Wegwischung, Ignorierung aller Mahnungen, Bedenken und auch Warnungen aus Moskau. Man kann sich hier einfach nicht auf den Standpunkt stellen, wie es immer noch viel zu viele tun, dass einfach der Westen Recht hat und Putin, die Russen haben Unrecht. Das ist eine völlig verkürzte und auch irreführende Sichtweise. Aber diese Sichtweise, die hat man sich natürlich in der Europäischen Union zu eigen gemacht. Jetzt ein verschärftes Sanktionspaket. Wir werden das genau analysieren und es wird da auch spannende Abweichungen geben von der Schweizer Adaption. Aber das möchte ich hier nicht in dieser Sendung vorwegnehmen. Das werden wir dann in der Weltwoche ausführlich ausbreiten. Hier möchte ich einfach folgenden Punkt bringen, dass die Schweiz diese Sanktionen übernommen hat, zum Teil ohne eigene rechtliche Due Diligence, ohne eigene Abklärung, und Sanktionen, die sich gegen russische Unternehmer und russische Individuen, die auch Aufenthaltsrecht in der Schweiz genossen haben, Niederlassung C, deren Kinder hier in die Schule gegangen sind. Wo ist da der Schutz geblieben unserer Rechtsordnung? Wo ist das rechtliche Gehör geblieben für diese Russen? Ich finde, das ist ein schändliches Kapitel, wie die Schweiz hier Russen behandelt, einfach weil sie von der EU sanktioniert werden, auf zum Teil hanebüchener Grundlage. Und ich habe Ihnen hier ja schon Fälle dargestellt, etwa um den russischen Unternehmer Andrei Melnitschenko, der ja in den Vereinigten Staaten nicht sanktioniert ist, wohl aber von der Europäischen Union, aus Gründen, die er allesamt, wie ich meine, überzeugend bestreitet. Und bis heute verweigert man diesem Andrei Melnitschenko, der ja jahrelang in der Schweiz gelebt hat, der in St. Moritz im Kanton Graubünden auch die Schule, die Kinder in die Schule geschickt hat, etc., etc., bis heute darf der seine Sicht vor dem Parlament nicht vortragen, vor der entsprechenden Kommission, weder vor der Wirtschaftskommission noch vor der Außenpolitischen Kommission. Es ist einfach eine Schande, meine Damen und Herren, wie wir hier diese Staatsbürger behandeln. Und ich kann Ihnen sagen, das wird die Schweizer noch treffen, das wird auf uns zurückfedern, denn die Leute im Nahen Osten, die Chinesen, andere, die schauen darauf und sagen, was ist denn eigentlich mit der Schweiz los? Wo ist da die Verlässlichkeit? Wo ist der Schutz dieser Rechtsordnung, die ja offenbar einfach eine knetbare Masse in den Händen der jeweilig tonangebenden Kreise in der Europäischen Union ist? Das sind ganz fatale Entwicklungen, für unser Land. Martin Pfister, der neue Wehrminister und Bundesrat, ist zu einem Arbeitsbesuch in Brüssel. Dort hat er NATO-Leute und Brüssel-Leute getroffen. Das finde ich besorgniserregend. Aber es überrascht mich nicht, denn Martin Pfister hat, soweit wir das auch dargestellt haben in der Weltwoche, obwohl er selber ja Erfahrung hat als Milizoffizier, er hat sehr große Annäherungsbedürfnisse bis jetzt erkennen lassen gegenüber NATO, gegenüber der Europäischen Union. Und jetzt also tauscht man sich aus, und gemäß den Darstellungen in den Medien kann ich da lesen, dass Pfister, Bundesrat Pfister, auch hat durchblicken lassen, ja, die EU, auch die NATO, die schaut die Schweiz als einen Partner an. Und jetzt muss ich Ihnen einfach sagen, dann wäre doch die Aufgabe eines Bundesrates darin zu sehen, dass er der EU und der NATO mit aller Freundlichkeit unterstreicht, Entschuldigung, wir sind nicht Teil der NATO, wir sind nicht Teil der Europäischen Union. Und das muss man heute unterstreichen, weil wenn man es nicht sagt, dann fangen die anderen an, einen so gleichsam sanft oder auch unsanft zu umarmen, reinzuziehen. Und wir sind immer noch in einem Krieg, und dieser Krieg kann eskalieren. Und wenn die Schweiz hier den Eindruck erweckt, durch dieses stümperhafte außenpolitische Verhalten, dass sie Teil der NATO ist oder zumindest so mit einem Bein auf der NATO-Seite steht, nachdem wir ja bereits die Sanktionen gegen Russland übernommen haben, also Wirtschaftskrieg führen, ja, dann sind wir einfach Kriegspartei. Und dann führt uns der Bundesrat in eine existenzielle Konfrontation mit einer Atommacht. Ich weiß, das wird in den Medien so ausgeblendet, darüber schreiben sie nicht, aber das ist ein riesiges Thema. In die gleiche Richtung geht ein Entscheid des Ständerats, der das Kriegsmaterialgesetz aufgelockert hat. Man möchte jetzt exportieren können. Ich bin auch dafür, dass unsere Waffenindustrie exportieren kann. Aber so wie es jetzt aufgegleist wird, ist es eben falsch, denn man sagt, befreundete Staaten bekommen dann diese Waffen und dürfen mit denen auch machen, was sie wollen. Was soll das? Die Schweiz hat doch keine befreundeten Staaten und feindliche Staaten. Wenn wir anfangen, die Welt in Freund und Feind aufzuteilen, dann schaffen wir uns Feinde, meine Damen und Herren. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Kein kritisches Wort. Befreundete Staaten des Westens. Das sind diese Floskeln, die in Bern in dieser, ja, intellektuell verwahrlosten Neutralitätsdebatte jetzt gebraucht werden. Proteste in Kalifornien, Festnahmen wegen Verstößen. Gouverneur Newsom bezeichnet Trump als Diktator. Ich habe hier gesagt, dass diese Demonstrationen in Los Angeles entgegen den landläufigen Darstellungen nicht friedlich sind. Also das sind nicht friedliche Demonstrationen. Da werden Autos abgefackelt, das geht brutal zu und her. Trotzdem, und vor diesem Hintergrund habe ich Verständnis dafür, dass eine Zentralregierung sagt, wenn die kalifornische Regierung das nicht in den Griff bekommt, dann müssen wir einschreiten. Dies auch vor dem Hintergrund der Erfahrung jener Black Lives Matter Demonstrationen im Jahr 2020, die unter dem Applaus der Linken in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, mit gewaltigen Sachbeschädigungen und auch Verletzten und sogar Toten, die es damals gegeben hat. Und eben die vor allem links regierten Staaten sind nicht dagegen vorgegangen. Das hat dann dazu geführt, dass in Amerika so eine Art Bürgerkriegsstimmung entstehen konnte, vor allem auch gegen den damals noch amtierenden Präsidenten Trump. Und das möchte er jetzt sicherlich verhindern. Gleichwohl, also so viel Verständnis habe ich, gleichwohl halte ich es für einen Fehler, jetzt aus der ganz großen Distanz betrachtet, dass Trump US Marines einsetzt, also amerikanische Soldaten. Da geht er entschieden zu weit, und da setzt er sich dann natürlich dem Vorwurf der jetzt auch kommt, ja, er sei ein Diktator, er sei ein Faschist, da liefert er natürlich den Leuten Munition. Und was mich etwas betrübt, wenn ich das anschaue, auch in Amerika, aber das gilt für die Europäische Union genauso, auch in Amerika haben wir keine Politiker, die irgendwie versöhnen und das Ganze zusammenbringen können. Aber vielleicht ist das im Moment auch unmöglich, weil einfach sich alle da in den Haaren liegen. Polens Regierung übersteht Vertrauensabstimmung. Die Euro-Turbo-Regierung von Donald Tusk ist da erwartungsgemäß nochmal durchgekommen. Die Medien beschäftigen sich mit den tiefen Geburtenraten. Ja, warum wollen die Frauen keine Kinder mehr? Denn die Frauen sind ja da ausschlaggebend. Das ist eine Art Kinderverweigerung, Gebärverweigerung oder Zeugungsverweigerung, die natürlich von den Frauen ausgehen muss. Ich kann mir das anders nicht erklären, denn die Frauen sind ja die, entgegen gewissen Gender-Theorien, die Kinder zur Welt bringen können. Und ist ein hochinteressantes Thema. Und mich würde interessieren, wie Sie das sehen. Bitte schreiben Sie mir, was ist Ihre Theorie? Warum die Geburtenraten so tief sind? Warum wollen die Frauen keine Kinder mehr haben? Liegt das an den Männern? Weil wir Männer so unsolide, unzuverlässig geworden sind? Sind Kinder eine Belastung? Leben wir im Zeitalter des Egoismus? Was sind da Ihre Überlegungen? Das würde mich freuen. London verkündet goldenes Zeitalter der Atomkraft. Und Bundesrat Pfister in Brüssel, darüber haben wir bereits gesprochen, über diese Annäherungen. Und damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Vielen herzlichen Dank. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran, es bleibt interessant. Und ich freue mich auf Weltwoche Daily International in wenigen Minuten. Bis gleich.